Herzlich willkommen zum Sterne und Planeten Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. Heute zu Gast und im Gespräch mit Michael Wunsch, dem Standortleiter des Social Impact Lab in Frankfurt, mit dem ich über die Themen Social Entrepreneurship, Sinn in der Arbeit und Führung spreche. Und Michael zeigt uns, dass Social viel mehr ist, als wir häufig vermuten. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhören.
Ja, Michael, herzlich willkommen. Sehr schön, dass du hier bist. Ich bin eigentlich bei euch hier. Ich bin nämlich zu Gast im Social Impact Lab in Frankfurt.
Hallo, yes. Michael. Willkommen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Du wurdest nicht von wenigen mal Mr. Social Entrepreneurship genannt. Ja. Also du bist wirklich keine unbekannte Größe in dem Bereich.
Schön, dass du das nochmal aufnimmst. Tatsächlich bin ich absolut gegen den Begriff. Aber gemeinsam mit meiner Kollegin Birgit, die du ja auch kennst, haben wir in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz viel gearbeitet, um zu schauen, dass es denjenigen Leuten, die die Gesellschaft zum Besseren verändern möchten, gut geht, dass sie alle Ressourcen bekommen, Unterstützung bekommen, damit sie ihre Arbeit verrichten können. Und diese Personen werden halt Social Entrepreneurs genannt und die Bewegung wird als Social Entrepreneurship bezeichnet. Mhm. Und da sind wir sehr, sehr aktiv gewesen. Mhm. Wir haben geguckt, dass wir mit Stiftungen arbeiten, mit Unternehmen, um Geld einzusammeln und noch weitere Unterstützung. Wir haben geguckt, dass wir ganz viel kommunizieren drüber, dass so viele Leute wie nur möglich erfahren, dass es Personen gibt, die sich aufgemacht haben, die Welt besser zu machen. Und demgegenüber versucht, an die Politik ranzukommen und weitere Entscheidungsträger, um denen halt zu zeigen, guck mal, hier gibt es welche, die wollen nicht nur Profit machen mit dem, was sie tun, die wollen nicht nur sich den nächsten Porsche kaufen, sondern die haben Bock, ihre Arbeit in eine Art von Engagement zu formen. Das heißt, dass sie mit dem, was sie arbeiten, gesellschaftliche Herausforderungen lösen. Mhm. Und das ist so ein bisschen die Definition von Social Entrepreneurship, kannst du sagen. Du bist unternehmerisch unterwegs. Das heißt, du möchtest jetzt nicht von Almosen oder Spenden leben, sondern du hast ein unternehmerisches Mindset. Du möchtest Produkte und Dienstleistungen verkaufen. Aber der eigentliche Zweck deines Unternehmens und deiner eigenen Arbeit liegt darin, gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen.
Jetzt bist du wahrscheinlich nicht irgendwann aufgewacht mit 5 und hast gesagt, Mama, ich weiß es, ich möchte in den Bereich Social Entrepreneurship. Du hast im Ausland studiert, du hast im Inland studiert, du bist sehr, sehr viel rumgekommen. Wie bist du da drauf gekommen zu sagen, ich möchte meine Lebenszeit dem Thema Social Entrepreneurship widmen?
Tatsächlich, es gibt diese Story und ich erzähle die Story relativ oft in der letzten Zeit, aber es gibt diese Story, dass ich mit 5 oder 6 Jahren gewesen sein, durch die Wohnung gelaufen bin, hat mir meine Mom dann später erzählt, durch die Wohnung gelaufen bin mit so einem selbstgebastelten Schild, wo irgendwas drauf stand, was halt keinen Sinn ergab, weil ich noch nicht schreiben konnte, wo ich für irgendwas protestiert habe. Mhm. Und das ist so ein innerlicher Drang, der mich schon immer begleitet hat. Ich wollte schon immer gucken, wie man die Unfairness und Unnachhaltigkeit, und das sind natürlich Begriffe, die ich heute kann, früher hatte ich keine Ahnung drüber, ja, wie man die aus der Welt schaffen kann, so viel wie möglich. Und deswegen hat mich das schon immer begleitet. Das war schon immer mein Antrieb. Und dann habe ich eigentlich nur noch versucht herauszufinden, in welcher Form ich das tun kann. Ich hatte dann lange überlegt, ob ich Psychologie studieren möchte oder Soziologie. Ich habe mir überlegt, so in NGOs zu arbeiten. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, ja wow, guck mal, da sind Leute, die immer wieder neue Dinge entwickeln, also so innovativ sind, die cool drauf sind, die menschlich auch cool drauf sind und ihre Projekte umsetzen können. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch cool. Und wie heißt das? Ah ja, Social Entrepreneurship. Das Interessante oder Lustige ist, dass ich vorher selber schon Social Entrepreneur war und damit dann eigentlich nur noch einen Begriff eine Begrifflichkeit gefunden habe für das, was ich so schon tue. Ja, was auch eine lustige Geschichte ist. Und zwar
erzähl mal.
Lustig und lustig. Aber mein Bruder ist geboren mit Down-Syndrom. Der ist einige Jahre jünger als ich. Und dadurch ist meine Familie, insbesondere meine Mom und ich, sind da ganz, ganz viel in Kontakt gekommen mit dem Thema Menschen mit Beeinträchtigungen, was das bedeutet und was das natürlich auch für Hindernisse einem im Alltagsleben gibt, für Herausforderungen. Und dann haben wir uns überlegt, es muss doch irgendwas geben, wie man auch Menschen, die jetzt beispielsweise Trisomie 21 haben, wie die dann später auch an der Gesellschaft teilhaben können und auch der Gesellschaft selber merken dürfen, dass sie der Gesellschaft was geben können und nicht nur so Anhängsel sind, um die man sich die ganze Zeit kümmern muss. Da haben wir uns überlegt, ein Hotel aufzubauen, in dem Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten können, als Angestellte. Und wir waren da, glaube ich, ein bisschen unserer Zeit voraus. Das war in Schweden und da gab es den Begriff Social Entrepreneurship noch nicht. Und wir haben das 3 Jahre lang probiert zu gründen, haben es aber leider nicht geschafft, weil niemand uns verstanden hat. Banken konnten nichts damit anfangen, so wie ihr wollt was Gutes tun für die Gesellschaft. Ich gebe euch nur Geld, wenn ihr Profit macht. Mhm. Und diejenigen, die so mit NGOs arbeiten und denen Geld geben, haben es auch nicht verstanden. So, wie, ihr wollt ein Hotel aufbauen? Das ist doch, dann geht doch lieber zu einem Gründungsberater. Und da sind wir immer so ein bisschen dazwischen drin gewesen. Und heute ist tatsächlich einiges einfach in Schweden sowas aufzubauen. Aber wir haben das vor einigen Jahren gemacht, wo es das noch nicht gab. Und da habe ich so gelernt, wie toll das ist, wie viel das mir auch gibt.
Wenn ich dir so zuhöre, dann macht das in meinem Kopf ganz, ganz viel Sinn. Ne? Man tut Gutes für die Welt, für die Gesellschaft. Und es hört sich nach einer Verbindung an von wirtschaftlichem Erfolg und gesellschaftlichem Erfolg. Jetzt frage ich mich natürlich als halb naiver Zuhörer, warum heißt das eigentlich Social Entrepreneurship? Warum muss es eigentlich so etwas geben? Jetzt bist du ja Gründungsmitglied des Social Entrepreneurship Netzwerks Deutschland. Quasi, wenn man so will, ich weiß nicht, ob man es so sagen darf, die Lobbyorganisation für das Thema.
Genau, wir würden uns eher als Interessensvertretung. Aber ja, genau. Ich meine, eine der großen Aufgaben von uns ist auch, dass wir Lobby for Good machen.
Ja, und Lobby kann ja auch etwas sehr, sehr Positives sein. Mhm. Warum ist das notwendig, dass es überhaupt so ein Begriffskonstrukt gibt, dass man immer wieder erklären muss, was man eigentlich tut und dass man eine Verbindung schafft zwischen wirtschaftlichem Nutzen und gesellschaftlichem Nutzen? Also mit anderen Worten, was fehlt eigentlich auf der anderen Seite, auf der Nicht-Social-Entrepreneurship-Seite?
Ah, das ist eine interessante Frage, ja. Ich glaube, man muss eine Sache klarstellen. Es gibt unglaublich viele tolle Unternehmen in Deutschland, insbesondere im Mittelstand, die richtig krass coole Sachen machen, die mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig gut umgehen, die tolle Produkte entwickeln, die auf Nachhaltigkeit richtig viel Wert legen. Also es gibt schon super viel, was dort passiert, aber es ist in vielen Fällen nicht sichtbar. Und wir leben in einer Zeit, in der sich die Studierenden von heute, es sind tatsächlich insbesondere Studierende, die so in dieses Thema Social Entrepreneurship hineinkommen, auch von Universitäten wie der WHU oder der EBS, ja, wo man so diese typischen Business-Anzug-Kerle und Damen mit Krawatte und hast du nicht gesehen, erwartet. Und die suchen nach mehr. Die wollen nicht einfach nur dann später zu einer Bank gehen und wollen dort Zahlen crunchen, sondern die haben Bock, was zu tun, was sich verbindet mit dem, was für sie wichtig ist, auf einer höheren Ebene. Und dieses Bestreben gibt es jetzt schon, gab es schon immer. Das ist jetzt nichts Neues, wo auf einmal irgendwie die Menschheit erwacht ist und jetzt sagt, oh, ich hätte gern einen Job mit Sinn oder eine Arbeit mit Sinn. Aber es ist so verstärkt. Es wird immer mehr. Das ist wirklich so eine Welle, so ein, so ein Losbrechen, was gerade passiert. Wir sind hier in Frankfurt, kleine Anekdote, wir sind hier in Frankfurt mit dem Social Impact Lab, kennst die ganzen Banker, ja, die laufen hier rum und in den Häuserschluchten und haben ihre Aktentaschen dabei, wo irgendwie Verträge für 300 Millionen Euro drinstehen und so. Und das sind diejenigen Leute, die es bei uns anschwappt.
Wow, die kommen abends nach ihrem Bankenjob zu euch.
Nicht alle, ja, aber viele.
Ja.
Und das ist wirklich wie so Treibholz. Mhm. Die werden so angeschwemmt bei uns, weil die merken, das, was sie dort tun, schiebt zwar unglaublich viel Geld hin und her und auch auf ihr Konto, mhm, aber es hat keine Verbindung mehr mit ihnen selbst als Menschen. Mhm. Und dann kommen viele von denen bei uns vorbei und sagen, hey, ich würde euch so gerne unterstützen und ich will auch gar kein Geld dafür. Geld habe ich genug. Ich brauche was, was sich mit mir verbindet.
Jetzt habe ich eine ganz, ganz verrückte Idee. Ja. Oder einen etwas seltsamen Gedanken gerade bekommen, als ich dich habe reden hören von den Bankern auch. Ja. Nämlich den, dass es eigentlich eine ganz traurige Geschichte sein müsste, wenn solche, ich nenne sie mal Labore, mhm, von Social Entrepreneurship und Bewegungen von Social Entrepreneurship wie Pilze, mhm, aus dem Boden sprießen würden überall hin. Denn das würde ja bedeuten, dass in Anführungsstrichen normalen Wirtschaftsorganisationen massiv etwas fehlt, mhm, und die Angestellten eben wie deine Banker, die du beschrieben hast, nach Feierabend wirklich etwas Sinnvolles suchen. Das wäre ja eine Tragödie.
Ja, aber das ist auch gar nicht ganz so komisch. Also als Unternehmer gesprochen, das, was für mich wichtig ist, oder auch als Manager, ja, was für mich wichtig ist, ist zuvorderst die Summe, die unten bei der Balance Scorecard oder beim Bilanz, bei der Bilanz oder beim Profit, egal wo, unten rauskommt. Das ist das Einzige, was mich erstmal interessiert. Und wie komme ich dort? Nee, das ist das ist nicht unbedingt mein Bild, sondern das ist das, was man so in den Hochschulen lernt, so BWL, VWL, das ist das, was man so mit der Muttermilch bekommt, wenn man halt irgendwo in einem Unternehmen arbeitet. Und ich finde, so von der, es geht ja auch immer um Fokus. Auf was fokussierst du dich? Und ich kann es schon nachempfinden, wie so Unternehmen sagen, so ja, was dann meine Mitarbeiter machen in ihrer Freizeit oder wie sie sich fühlen oder ob sie Sinn empfinden in ihrem Leben oder nicht. Ganz ehrlich, das hat nichts mit mir erstmal zu tun. Ich finde das absolut nachvollziehbar, das Argument.
Und hast du nicht gerade das Gefühl, dass sich das jetzt ganz, ganz massiv ändert?
Definitiv.
Also wirklich auch in den vergangenen 18 bis 24 Monaten Unternehmen komplett umstellen.
Richtig. Also
selbst Verlage, die plötzlich ihre Zellophanfolien, denen die Bücher eingewickelt sind, abschaffen. Nicht, weil sie sagen, huch, das ist irgendwie gerade sinnvoll nur, sondern es ist sinnvoll, unsere Mitarbeiter wollen etwas tun für die Gesellschaft, den Planeten. Die Kunden wollen diese Folien nicht mehr sehen. Und das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass es nicht mehr nur darum geht, erfolgreich nach innen zu sein. Also happy people, happy organization, sondern auch einen höheren Sinn zu verfolgen.
Richtig. Und da, ich hatte letztens ein riesengroßes, ist so eine Agentur, so eine Werbeagentur. Riesengroßes Ding. Waren letztens hier, haben gesagt, wir wollen jetzt unsere Kunden nur noch beraten auf der Grundlage von Purpose, also von Sinn. Und die würden das ja nicht machen, wenn sie nicht sehen, selbst empfinden würden, dass das Sinn macht und natürlich auch sehen, dass das momentan halt auch Geld reinbringt. So, ja, muss. Ich finde, man sollte bei diesem ganzen Gespräch über Sinn und Nachhaltigkeit und diese ganzen Geschichten, man sollte niemals aus den Augen verlieren, dass es am Ende des Tages auch um eine Ökonomie geht.
Es ist kein Entweder-Oder.
Genau, es ist kein Entweder-Oder, sondern man muss alles auf einmal beachten und wenn man die Ökonomie hinten runterfallen lässt, ob das jetzt auf der BW, also auf der betriebswirtschaftlichen Ebene ist oder auf der volkswirtschaftlichen Ebene, ja, dann bauen wir etwas, was halt auch nicht funktionieren kann. Das heißt so, schon ist es extrem wichtig, das auch mitzunehmen. Aber ja, ich sehe das genauso wie du. In den letzten 2-3 Jahren, hier Simon Sinek, da sind auf einmal neue auch Führungspersönlichkeiten sich am herausentwickeln. Und auch ein neues Verständnis davon, wie man als Mensch arbeitet, wie man als Mensch agieren sollte, auch als Führungsperson, wie man agieren sollte.
Jetzt bist du ja selber eine Führungsperson, finde ich übrigens einen viel schöneren Begriff als Führungskraft. Denn wir haben Führungskraft hat etwas sehr Archaisches, eine Führungsperson.
Ja, vor allem Führungskraft ist sehr mechanistisch ausgedrückt, oder?
Ja, schon. Ja. Also als Führungsperson. Du bist ja hier auch eine Führungsperson und nicht nur hier, du bist es auch bei Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Ja. Und in dem Sinne, wenn wir von Sinn sprechen, hast du es ja eigentlich leicht, oder? Weil hier ist der Sinn der Organisation ganz, ganz klar. Wenn ich hier durch die heiligen Hallen renne, dann sehe ich eigentlich nur Menschen, wo jedenfalls kein Fragezeichen auf der Stirn steht, warum bin ich eigentlich hier und was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag?
Ja.
Wenn ich auf mein Gespräch mich wieder zurückerinnere, im Konzern, naja, ich überlege gerade jetzt wirklich mal, was wirklich Sinnvolles zu machen.
Ja.
Feierabend.
Ja,
genau. Nicht alle Organisationen haben ja das Glück, dass ihre Dienstleistung oder ihr Produkt einen ganz, ganz offensichtlichen Sinn hat, den alle auch unmittelbar sehen. Also nicht nur die Kunden, sondern wirklich auch die Mitarbeiter intern. Bei vielen Dienstleistungen und Produkten kann man sich ein, zwei oder drei Fragezeichen stellen. Mhm. Hast du eine Idee, wie man das hinkriegt? Also was sollte eine Organisation tun, die selbst nach innen sich fragt, das, was wir machen, das ist vielleicht sogar betriebswirtschaftlich hoch erfolgreich, aber ob das so sinnvoll ist in so einem planetaren, gesellschaftlichen Kontext, großes Fragezeichen.
Ja. Also ich muss dazu sagen, das Team oder die Teams, die ich leite, sind jetzt nicht super groß. Ich kann wahrscheinlich nicht sprechen für ein Großunternehmen, weil das halt einfach nochmal eine komplett andere Größe ist. Was ich gelernt habe, aber das ist wahrscheinlich erstmal nur meine eigene Erfahrung und hat auch viel mit meiner eigenen Persönlichkeit zu tun, ist, dass es unglaublich viel Spaß macht, unglaublich viel bringt, wenn man mit Kolleginnen und Kollegen, ich sage jetzt ganz bewusst nicht mit, wie sagt man dann, Untergebene? Keine Ahnung. Mitarbeiter, ja genau. Nee, mit Kolleginnen und Kollegen auch zu sprechen, ab und wann über das Thema, ja, was willst du denn erreichen? Und da geht es gar nicht um diese typische Anstellungsfrage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, die so abgedroschen ist wie schon lange nichts mehr. Sondern es geht wirklich darum, auch den Menschen dahinter zu erkennen. Und ich glaube, in der heutigen Zeit ist eine Führungsperson, ich idealisiere das jetzt schon ziemlich, ziemlich krass, aber so von meiner Warte aus betrachtet, hat eine Führungsperson auch eine Leitungsfunktion, aber Leitung im Sinne von, was kann ich tun als Mensch, um dir als Mensch durch die Arbeit, die du hier tust, zu unterstützen dabei, herauszufinden, wer du selbst bist? Das ist eine ganz komische Ebene, glaube ich, die viele nicht verstehen würden, die selber Führungspersonen sind, weil sie halt sagen, naja, es sind Projekte, die müssen geschaffen werden. Ist mir doch scheißegal, was die Person dahinter denkt und macht und fühlt. Hauptsache, das Projekt ist im Leistungsdreieck.
Also weg vom Mensch als Zweck.
Ja, genau.
Mensch als Mittel für einen Zweck.
Genau.
Hinzu, wir haben das Projekt, das hat einen Zweck, den wollen wir erreichen.
Ja.
Aber der Mensch ist ein Selbstzweck. Also es hat was Kantisches, ne? Der Mensch ist nie nur Mittel, sondern immer auch zumindest Zweck zugleich.
Das ist gut möglich, dafür kenne ich Kant wirklich. Ja, aber das stimmt, ja. Das stimmt. Ich bin mir relativ sicher, dass das eine Ebene ist, die nicht viele Menschen auch betreten möchten, weil es was sehr Persönliches hat. Und in der Arbeit ist es ja just etwas Schönes, dass man auch eine unpersönliche, oftmals unpersönliche Beziehung zu anderen Menschen aufbauen kann, weil es einmal erstmal nur um die Arbeitsebene geht und nicht um die Beziehungsebene. Aber ich empfinde es selbst als sehr, sehr sinnvoll, wenn ich, wir haben sehr viele junge Personen, die bei uns anfangen nach ihrem Studium oder zuvor vielleicht bei einem oder zwei Arbeitgeber waren und die dabei zu unterstützen, ihren eigenen Charakter auch zu erkennen. Es hat so ein bisschen was Zen-Buddhistisches. So dieses, okay, ich habe eine Tätigkeit, der ich nachgehe. Und diese Tätigkeit, die Art und Weise, wie ich sie mache und was mir wichtig ist und was mir vielleicht auch schwer fällt, was mir einfach fällt, das sind Sachen, die ganz viel über meinen eigenen Charakter aussagen. Und jemanden dabei zu unterstützen, das zu interpretieren, halte ich für extrem toll und natürlich auch selber geholfen zu bekommen, mich selber zu interpretieren. Also ich mache diese Gespräche nicht nur in eine Richtung, sondern hole mir auch immer gerne Feedback ab. Ich halte das für eine Art der Führung, die über diese Arbeitsebene hinausgehen kann und aber nicht, wie du gesagt hast, nicht als Selbstzweck zu sehen, sondern den Menschen als Selbstzweck zu sehen. Ganz richtig, wie du vorher gesagt hast.
Spannend. Sind wir beim Thema Selbstverwirklichung und erkenne dich selbst Thema. Angekommen, das hatten wir gar nicht geplant, wie wir es überhaupt wenig geplant haben in diesem Gespräch von dem Verlauf, wie es tatsächlich jetzt hingenommen
hat. Serendipität.
Ja, genau. Ich habe noch eine Frage, die mich in dem Zusammenhang beschäftigt. Du sagtest, ihr habt ganz, ganz viele junge Menschen auch hier, ne, die bei euch anklopfen und sich selber experimentieren, etwas in die Welt bringen möchten. Und das geht ja nicht nur jungen Menschen so. Ich erlebe, dass es keine Frage des Alters ist, sondern Menschen, die vielleicht keine 20 mehr sind, die machen das einfach auf eine andere Art und Weise.
Ja, richtig.
Und vielleicht steht ihnen auch ein anderes Zeitkontingent durch andere Verpflichtungen zur Verfügung. Aber grundsätzlich ist der Wunsch, so erkenne ich das bei allen vorhanden, etwas in die Welt zu bringen. Und dieses Etwas ist oft Veränderung. Wenn ich jetzt an Organisationen denke, die ja permanent in einer sich wandelnden und immer komplexer werdenden Welt stehen.
Richtig.
So jedenfalls sagen wir das alle momentan. Ja?
Ich glaube, das liegt auch auf der Hand, wenn du mal genau hinguckst. Aber wir gehen mal nicht tiefer in die Analyse.
Vielleicht kommen wir gleich in den Strang.
Ja.
Wie kann man diesen unbändigen Willen der Veränderung, den ich grundsätzlich mal allen Menschen unterstelle, ich habe ganz selten Menschen tatsächlich erlebt, die sagen, mir geht ja alles am Arsch vorbei, mir ist wirklich alles unwichtig von innen heraus, sondern wenn, dann liegt es nur in den äußeren Umständen, die sie daran hemmen, diesen Willen wirklich auszudrücken. Wie kann man denen helfen? Wie kann man den Organisationen helfen, dass sie wirklich diesen Willen zeigen und umsetzen können?
Also ich muss mal auf die Frage eingehen, weil ich finde es sehr spannend, wie du das geframed hast. Glaubst du wirklich, dass jeder in sich den Willen trägt, Veränderungen zu tun? Also so aus deiner Erfahrung.
Ich habe ganz, ganz selten Menschen erlebt, die sich hinsetzen und sagen, ich möchte so bleiben, wie ich will, die nächsten 40 Jahre.
Ja, das stimmt.
Ganz, ganz, also eigentlich nie, wenn ich es genau so formuliere. Sondern in irgendeiner Weise kenne ich ausschließlich Menschen, die sich selbst ausdrücken möchten, im Außen. Also das Innen nach Außen bringen.
Ja.
Die Formen sind sehr unterschiedlich. Aber was ich alltäglich sehe, sind Menschen, die in Organisationen sehr, sehr wenig von dem, was sie ausdrücken könnten, eigentlich ausdrücken. Ja. Und ich schreibe das den Systemfaktoren zu. Also wie ist eine Organisation eigentlich gebaut? Wie sind die Stellschrauben? Wie sind die möglichen Handlungsfelder etc.?
Ja, richtig. Ja, das ist interessant. Das finde ich eine interessante Analyse. Ich habe mit denjenigen Leuten viel zu tun, weil das die Social Entrepreneurs sind, die tatsächlich schon die Entscheidung getroffen haben oder kurz davor sind, die Entscheidung zu treffen, genau aus diesen Systemen herauszutreten. Die dann natürlich sich positionieren gegen diese Systeme oft, weil als Social Entrepreneurs wollen sie was verändern. Und wenn sie was verändern wollen, dann müssen sie oft mit diesen Systemen, die es schon gibt, aber halt, die müssen halt was verändern. Und ein System lässt sich nicht gerne verändern. Ja? Autopoiesis ist da der Fachbegriff.
Und gehen dann raus?
Gehen dann raus aus diesen Systemen, überlegen sich, was sie als Alternative anstellen können. Beispielsweise, wir haben hier eine junge Frau, ziemlich cool drauf, die arbeitet damit, die junge geflüchtete Familien mit Familien zusammenzubringen, die schon länger in Deutschland sind. Mhm. Und dadurch hat sie sich herausbewegt aus dem normalen Feld von Integration und Inklusion und hat eine Alternative zur Verfügung gestellt. Gleich aus dem Studium heraus hat sie das gemacht und ist da jetzt unglaublich unterwegs. Macht es mit einer totalen Überzeugung und mit Motivation und super viel Kreativität und Produktivität. Und die muss sich natürlich immer gegen oder auch also versuchen, das System so mitzunehmen, dass es irgendwie funktioniert für beide. Das heißt, ich habe viele mit denen zu tun, die schon rausgegangen sind oder niemals reingegangen sind. Wenn ich jetzt allerdings das mal übertrage auf vielleicht größere Unternehmen, wenn da die Frage aufkommt, wie können wir, was bedeutet eigentlich Wirkung? Wie kann ich wirkungsvoll sein für die Gesellschaft um mich herum? Was bedeutet auch Sinnhaftigkeit? Ich glaube, das ist ein Thema, das die gesamte Organisation umkrempelt. Mhm. Wir sehen es ja viel so mit soziokratischen Ansätzen, wo dann auf einmal die komplette Hierarchie abgebaut wird und man eher in so Kreisen miteinander arbeitet. Mhm. Was da alles passiert, wie die Leute auf einmal anfangen, in den Dialog zu treten und sich auszutauschen. Aber ich glaube, das fällt vielen Organisationen noch schwer, weil es auf einmal eine Ebene ist, die nicht nur es nicht gegeben hat, sondern die gar nicht, oftmals gar nicht gedacht werden durfte. Mhm. Und deswegen ist es das ist ja mehr als nur Change Management.
Ja.
Ja, das ist ja mehr, das ist ja nicht nur, jetzt arbeiten wir auf einmal agil. Ja, gut, dann hast du einen Prozess und dann führst du halt den Prozess ein, so, ja, das kann man schon irgendwie stemmen. Ja. Sondern da geht es auf einmal darum, das Menschenbild zu ändern.
Ja.
Und sich anders zu verhalten, sich selbst gegenüber, aber auch anderen gegenüber. Mhm. Und das ist super.
Wahnsinnig schön.
Ja, das ist so ein Erwachen, dass man gar nicht erwarten würde, dass tatsächlich am Passieren ist, aber ich glaube noch viele sehr schwer.
Und lebe darin, Suggestivfrage,
beste Frage.
Suggestivfrage kommt, Achtung. Wäre es nicht attraktiv, solche Gruppen von Menschen, die auch du vertrittst, ja, die ja auch hier jetzt sind, junge, ältere, mittelalte Social Entrepreneure überhaupt, Vertreter von sozialen Bewegungen, diese ganze Fridays for Future Bewegung, die reinzubringen, in Verbindung zu bringen mit der Organisation, mit auch etablierten Organisationen. Weil wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das natürlich nach einer richtig, richtig geilen Welt, die hier ist und ich spüre die auch hier in den Räumen, ja. Und eine ganz andere Welt finden wir häufig vor in etablierten Organisationen, ja. Und die begegnen sich vielleicht mal im Supermarkt an der Kasse, aber da redet man üblicherweise nicht so wahnsinnig viel miteinander. Wäre es nicht eine Chance, auch für Unternehmen, Siemens, zwischen Fridays for Future und Siemens fand es größtenteils über die Medien und über die Zeitung statt. Wieso findet so etwas nicht wirklich in den Organisationen statt? Und zwar systematisch. Wäre das nicht ein attraktives Modell, und zwar für beide?
Ja, es gibt tatsächlich Organisationen, die das schon anstreben. Also Beratungsorganisationen, wenn man so möchte. Ich bin gerade am Überlegen, es gibt zwei, die heißen sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, es war On Purpose, die sowas zum Beispiel schon machen. Und ja, es funktioniert sehr, sehr gut. Aber wir sind gerade in diesen Wachstumsschmerzen, wo so viel am Passieren ist. Du hast Fridays for Future angesprochen. Wir müssen aber auch immer wieder sehen, dass wir die Gegenbewegung auch haben. Ja, einen stärkeren Rechtsruck und vor allem stärkeren Populismus, was meiner Meinung nach noch viel wichtiger zu beachten ist als nur der Rechtsruck. Wir haben auf einmal spannende Diskussionen über, was Nachhaltigkeit bedeutet, was Politik leisten sollte und was Politik eigentlich kann. Wir haben Gespräche über Intergenerationalität. Wie dürfen wir leben, damit die Generation nach uns auch noch leben kann? Mhm. Wir haben Diskussionen auf so vielen Leveln, die gerade passieren. Und ich glaube, das, was wir jetzt momentan sehen, ist so ein Turning Point, wo sich ganz viel entscheidet, wo wir weitergehen werden. Wir haben Gespräche über Datenschutz, über die Verwendung von digitalen Lösungen. Wir haben Gespräche über, wie viel Arbeit okay ist, wie viel man arbeiten sollte. Wir haben Gespräche darüber, wie man überhaupt misst, ob jemand Erfolg hat oder nicht. Ja, Länder. Sollte man den Glücklichkeitsindex nehmen oder sollte man den gewöhnlichen, wie heißt er auf Deutsch, Bruttoinlandsprodukt, glaube ich. Ja. Also das sind so viele Gespräche, die gleichzeitig stattfinden. Und die gab es irgendwie schon immer und da ist immer viel passiert, aber ich habe das Gefühl, dass es momentan besonders viel ist. Und ich weiß nicht, wie man damit wirklich umgehen sollte als Organisation. Aber ich denke, dass für etablierte Organisationen ist das ein Thema, das so eigentlich so krass auf der obersten Schiene besprochen werden sollte, bis unten durch. Weil da so viel passieren wird. Wenn die Generation Y, wie wir sie leider Gottes immer wieder nennen, in die Arbeit kommen wird, dann werden...
Das ist ja schon drin.
Ja, aber die kommen ja jetzt immer mehr. Mhm. Ja? Und vor allem wird das Verhältnis sich ja verändern, weil jetzt die Babyboomer rausgehen werden. Das passiert ja auch gerade. Und da wird sich die Art und Weise, wie man Dinge versteht, wird sich komplett drehen. Und zwar von dieser sehr dominierten konservativen Einstellung zu einer anderen konservativen Einstellung, die irgendwann konservativ sein wird, ja, die man irgendwann als konservativ betrachten will, aber die anders denkt, die andere Werte hat. Mhm. So dieses typische Beispiel: Autos ist für Generation Y nicht mehr so wichtig.
Ja.
Also der Besitz von dem Auto. Es geht nicht mehr um das, guck mal, ich habe ein, und jetzt füge irgendein Luxusauto-Marke ein, guck mal, wie geil ich bin. So, ja? Sondern es geht darum, von Punkt A zu Punkt B zu kommen und das auch auf eine geile Art und Weise zu machen, aber nicht mehr so, wie wir es früher gemacht haben. Was das bedeutet, ja, für Unternehmen, die Autos bauen. Mhm. Krass. Mhm. Ja, wenn du ein großer Kasten bist, du hast, keine Ahnung, 1000 MitarbeiterInnen und die merken, dass sie arbeiten, es gibt hier so ein paar Türme hier um die Ecke, wo ich mir denke, dass das gerade sehr viel passiert, und die merken, dass sie etwas tun, was der Gesellschaft richtig schadet, weil sie dort vielleicht zum Beispiel Geld rumschieben, das auf richtig perfide Art und Weise die Gesellschaft, also die Volkswirtschaft stört. Wenn die MitarbeiterInnen dann sagen, ich will hier nicht mehr arbeiten, dafür bin ich zu gut, dafür fühle ich mich, ja, dafür
zu schade.
Zu schade, ja, genau. Ja. Dann müssen die sich auch denken, also überlegen, wie sie damit umgehen möchten.
Und das ist ja jetzt schon der Fall.
Ja.
Also diese Bewegung, die du ja schilderst, die finden ja bereits statt und sind ja nichts, was erst in 6 oder 36 Monaten stattfindet, sondern es ist ein schleichender Prozess,
der richtig. Es sind die Vorwehen.
Stärker wird.
Ja, es sind die Vorwehen momentan, die wir spüren. Ja,
richtig. Spannend, ja.
Ich meine, ihr seid ja in ganz, ganz vielen Organisationen unterwegs, als Sterne und Planeten. Mhm. Was denkst du? Wird das wirklich passieren? Sind das jetzt Vorwehen im Sinne von irgendwann kommt dann die tatsächliche Geburt? Oder sind das nur erstmal so, ist es ein Hype, der dann irgendwann wieder verschwinden wird?
In Bezug auf was?
Jetzt Thema Sinn in der Arbeit, Thema Nachhaltigkeit, so diese ganzen Sachen, die momentan von den Jungen sehr viel eingefordert werden.
Also ich bezeichne das gern so als den Nostradamus-Effekt. Ne? Nostradamus hat ja sehr, sehr viel prognostiziert und sehr, sehr viel ist davon auch eingetreten. Die Frage ist immer nur gewesen, wann. Ne?
Ja, richtig.
Wann? Ja, also Ähnlich ist es mit diesen Themen. Sinn ist ja kein Phänomen, das in den letzten 2 oder 5 oder 10 Jahren plötzlich aufgetaucht ist. New Work ist kein Phänomen, das erst seit 10 oder 20 Jahren existiert. Semco hat in den 70er Jahren bereits eigentlich alles und noch viel mehr im Bereich Agilität und New Work gemacht, was heute sehr, sehr im Trend ist. Mhm. Das sind keine neuen Phänomene. Es ist aus meiner Perspektive eher spannend zu betrachten, in welcher Breite finden sie jetzt statt. Wenn in den 70er Jahren Semco eine absolute Ausnahme war, dann sind diese Tendenzen, die wir heute unter New Work verstehen, die sind in jeder besseren Agentur da. Agile ist ein Thema, was bei jedem 5. Mittelständler da ist, von Konzernen gar nicht mehr zu sprechen. Die haben alle ihre Agile und so weiter und so weiter. Also es ist eher die Frage, in welcher Breite, in welcher Intensität sind diese Themen da nicht so stark, finden sie gerade statt oder sie finden definitiv statt. Aber die Geschwindigkeit, mit der das gerade passiert, das sehen wir auch, ist sehr, sehr stark. Und vor allem finde ich sehr spannend, wirklich in dem Kontext, die letzten 18 Monate, wo sich massiv etwas verändert hat, von sehr erfolgreichen Unternehmen, die sich zunehmend aber vergegenwärtigen, das reicht nicht. Es reicht nicht. Richtig. Unternehmerisch erfolgreich zu. Also Siemens ist unternehmerisch erfolgreich. Ja. Unsere großen Autobauer sind in den letzten Jahren zumindest sehr, sehr unternehmerisch erfolgreich. Es gibt viele sehr unternehmerisch erfolgreiche Firmen und das macht einen als Organisation noch nicht vor einem Shitstorm gefasst. Mhm. Es macht einen nicht gefasst vor dem Niedergang des Erfolgs in sehr, sehr kurzer Zeit in Zukunft, weil man die Produkte und so weiter eh nicht gewollt werden, aber weil man auch gesellschaftlich diskriminiert wird.
Ja. Ja.
Weil du ganz, ganz schnell, der Zeitgeist hat sich geändert in den letzten 18 Monaten.
Ja.
Und diese Tendenzen werden zunehmen. Also vor 5 Jahren wäre eine Diskussion unfassbar gewesen, dass man plötzlich auf Inlandsflüge so massive Steuern erhebt, dass es sich gar nicht mehr rentieren könnte.
Ja. Ja?
Also wenn ein Flug von Berlin nach Frankfurt plötzlich regulär 300 Euro kostet und nicht nur der kurzfristige mit der Lufthansa, dann werden wir uns alle das viel, viel stärker überlegen.
Ja. Richtig. Wobei es schon, wenn ich da einhaken darf, ich sehe es irgendwie immer aus 2 Warten. Das eine ist so ein bisschen normativ. Das ist das, worüber wir jetzt gesprochen haben bisher. Also, na, es ist nicht nur normativ, es ist tatsächlich auch deskriptiv. Also man kann sehen, dass dort es gerade eine extreme Welle gibt von Organisationen, die versuchen, die Art und Weise, wie sie handeln, zu ändern. Dass es menschlicher ist, dass es nachhaltiger ist, dass es fairer ist. Man sieht jetzt wie hier bei uns Neugründungen. Interessante Zahl, der deutsche Startup Monitor hat gesagt, hat befragt ihre Teilnehmer, die haben über 1000 Startups gehabt, die mitgemacht haben. Siehst du dich selber als Social Entrepreneur? Also als eine Person, die gerne gesellschaftliche Herausforderungen zuvorderst lösen möchte, vor dem Profit? Und da haben, ich glaube, ich müsste gleich nochmal nachschauen, aber es sind über 40%, die gesagt haben, ja, ich verstehe mich als Social Entrepreneur. Mhm. Das heißt, diejenigen, die jetzt heute gründen, die machen das nicht mehr nur, weil sie irgendwo die Dollarzeichen im Auge sehen, sondern die machen das auch insbesondere, weil sie irgendwie was bewirken wollen. Das ist so die eine Seite, die man betrachten sollte. Aber auf der anderen Seite gibt es auch noch eine andere Deskriptivität oder eine andere Phänomene, die man betrachten sollte. Und das ist zum Beispiel Populismus. Was dort passiert momentan ist, dass regelrechte Menschenmassen aktiviert werden für hanebüchene Aussagen und total hinters Licht geführt werden. Das passiert genauso. Ja, oder dass, wenn man Unilever als Case nimmt, ich kenne es nicht total super gut. Ich habe ein paar Artikel dazu gelesen, aber soviel ich das verstanden habe, war es so, dass Paul Polman, der CEO von Unilever, gesagt hat, wir wollen alle unsere Produkte ausrichten auf die Sustainable Development Goals. 17 Ziele, da steht alles zum Thema Nachhaltigkeit drin.
Von den UN verabschiedet.
Von den UN verabschiedet. Da geht es so um Sachen wie, also diese ganze planetäre Perspektive, genau, die du vorher genannt hast. Da geht es um so Sachen wie gute Bildung und so weiter. Und da sollen sich auch Unternehmen dran richten können. Und Paul Polman hat gesagt, das wollen wir als Unternehmen. Mhm. Dove und Axe und was alles zu ihnen gehört. Ich glaube, Axe war Unilever und nicht P&G. Das soll irgendwie einzahlen auf diese SDGs, Sustainable Development Goals. Und das hat er für einige Zeit wirklich sehr, sehr erfolgreich gemacht. Aber am Ende des Tages war es dann die Shareholder, die gesagt haben, also vor allem der Vorstand, die gesagt haben, so, nee, das wollen wir nicht. Wollen wir nicht mehr. Es geht am Ende des Tages nur um die schwarze Zahl. Und die soll so hoch wie möglich sein. Rendite, Rendite, Rendite. Gleichzeitig, also es ist ganz, ganz viel am Passieren, das ist das, was ich damit sagen möchte. Gleichzeitig siehst du ein BlackRock, ja, 7,1 Billionen Euro in Management. Ja, und Billionen ist korrekt übersetzt. Mhm. Ich glaube 7,1 waren ungefähr. Und da sagt der CEO in seinem, das kam vor 2-3 Wochen raus, schreibt er in seinem Newsletter, und er hat es schon mal geschrieben letztes Jahr, sie wollen nur noch investieren in Unternehmen, die tatsächlich nachhaltig sind. Mhm. Das ist eine der, wenn nicht sogar, ich glaube, ist der größte,
private
Investmentfonds.
Investmentfonds.
Ja. Das heißt, du hast da ganz viele Sachen, die auf einmal passieren. Und wir sind in der Mitte dieses Sturms.
Im Auge.
Im Auge dieses Sturms. Und unsere Aufgabe, so sehe ich das, deine Aufgabe, meine Aufgabe, jeder an seiner Ecke, so, und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer möchte ich dafür gerne engagieren, ja, aufrufen dafür. Unsere Aufgabe ist zu schauen, dass dieser Sturm jetzt in die richtige Richtung geht. Ja, dass er nicht destruktiv ist, sondern produktiv. So, du hattest vorher gesagt, was kann man als Führungskraft denn machen in einem etablierten Unternehmen? Ja, setz dich mit dir selber auseinander. Mhm. Wer bist du? Was kannst du? Mhm. Wieso tust du, was du tust? Was ist dein Antrieb? Ist dieser Antrieb korrekt? Willst du diesem Antrieb hinterherlaufen? Ist das, was wahrheitlich dich ausdrücken möchte? Die Art, wie interpretierst du dich denn selbst? Was willst du denn darstellen? Wo möchtest du denn da hinlaufen mit dem, was du gerade tust? Wie können die Leute um dich herum dich dabei unterstützen? Mhm. Wie kannst du die Leute um dich herum dabei unterstützen, dass sie ihre Interpretation ihres Lebens erfüllen können?
Du hast jetzt wirklich, wir haben einen ganz, ganz spannenden Bogen jetzt geschlagen, ne? Mhm. Der eher loopingartig vielleicht auch ist, weil wir so viele spannende Themen betrachtet haben von Social Entrepreneurship. Wir haben Verantwortung, wir haben Selbstverwirklichung angesprochen. Du hast das Thema Führungsperson. Der Begriff Führungsperson finde ich sehr, sehr schön definiert. Und am Schluss sind wir sogar noch auf das Thema der Politik gekommen, in dieser sich verändernden Welt. Mich würde jetzt interessieren, und das frage ich tatsächlich viele meiner Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, 2-3 Personen zu nennen, wo du sagst, boah, die haben mich wirklich inspiriert, mir etwas auf den Weg gegeben, was ich teilenswert finde. Mhm. Von denen können andere wahrscheinlich auch etwas lernen oder mitnehmen. Die sind für mich persönlich ganz bedeutend gewesen. Kann auch nur einer sein.
Ja.
Wer wäre das?
Ich finde diese Frage tatsächlich ziemlich schwierig, weil man tendiert immer dazu, sie zu beantworten mit Gandhi und keine Ahnung, Elon Musk oder sowas. Aber das sind tatsächlich alles nicht Leute, die mich wirklich auf einer tieferen Ebene berührt haben. Und es ist vielleicht auch ein bisschen typisch, nee, wie sagt man da, abgedroschen, zu sagen, es ist meine Mom. Aber tatsächlich, ja, es gibt wenig Personen, wo ich mir gedacht habe, okay, krass, die haben wirklich was geschafft, wo ich halt auch mit dabei war und das ich validieren kann, dass ich nicht in einem Buch nachlesen muss, sondern das wirklich vor meinen Augen passiert und ich deswegen es einfach nur glauben muss. Ja, es gibt keine andere Möglichkeit. Und meine Mutter ist eine der einflussreichsten Personen in meinem Leben und wird es auch immer sein. Gemeinsam auch natürlich mit meiner Schwester und mit meiner Freundin und mit meiner langjährigen Kollegin Birgit. Aber meine Mom ist einfach so ein, die ist durch die tiefsten Täler gegangen aufgrund dessen, was sie in ihrer Kindheit erlebt hat, was so familiär alles passiert ist und auch drüber hinaus. Hat keine krasse Schulbildung, wie wir viele heutzutage, ja, Master in, hast du nicht gesehen, das hat die nicht. Die hat ein Kind mit Beeinträchtigung, das jetzt bei ihr aufwächst. Und trotzdem hat die das geschafft, immer in ihrem Leben durchzubeißen. Und das ist so eine krasse Inspiration. Ich meine, die Geschichte ist keine schöne. Aber ich kann da so viel draus schöpfen, weil sie mich auf eine Art und Weise trotz dieser ganzen Unzulänglichkeiten, die in ihrem Leben passiert sind oder unschöne Geschichten, die in ihrem Leben passiert sind, hat die mich auf eine Art und Weise erzogen, wo ich in mich selber glauben kann und in meine eigenen Fähigkeiten glauben kann und auch trotzdem an mein Umfeld glauben kann. Und diese Fähigkeit ist wirklich, wirklich krass. Also das ist jetzt eine lange Antwort, ich weiß. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, irgendwie mit Gandhi zu gehen, aber das ist tatsächlich die Person, die mich am meisten positiv beeinflusst hat.
Und vielleicht ist das auch die Essenz all dessen in dieser einen Antwort, was du vorhin in unserem gesamten Gespräch gesagt hast, dass es wirklich um die Menschen geht, ja. Ja, und die Inspiration manchmal sehr, sehr nah bei uns sind und gar nicht allzu fern, denn richtig, das Gute liegt so nah. Michael Wunsch, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte.
Das war der Sterne und Planeten Podcast mit Michael Wunsch. Ich hoffe, du hast eine gute Hörzeit gehabt und kannst einige Impulse in dein persönliches Leben übertragen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement, damit du auch weiterhin alle Folgen erhältst und natürlich auch eine Sternebewertung. Alle bisherigen Podcasts findest du auch unter sterneundplaneten.com oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.